Liebe Schwestern, liebe Brüder, sprechen wir von der Versuchung. Das mag tatsächlich in der Kirche inzwischen eher selten der Fall sein. Von der Versuchung ist die Rede eher dann, wenn es um Sünden geht gegen selbst auferlegte Entsagung. Gerade jetzt in der Fastenzeit, ich habe heute im Radio gehört, etwa 300 Titel gibt es in Buchhandlungen zum Thema Fasten. Vom Heilfasten über verschiedene natürliche Diäten, alles mögliche. Fasten ist modern. Und wenn ich einen Fastenvorsatz zu brechen drohe, dann bin ich in Versuchung. Wenn wir von Versuchung sprechen, gibt es eigentlich nur noch zwei Dinge, die uns sofort in den Sinn kommen. Das eine ist eben das Essen und Trinken. Und das andere ist natürlich die Sexualität. Von beiden, glaube ich, spricht die Bibel auch, aber nur ganz nebenher. Die Versuchung, von der hier die Rede ist, schon in einem der ersten Texte der Heiligen Schrift, den wir in der ersten Lesung gehört haben, aus dem Genesis und dann von der Versuchung Jesu in der Wüste. Diese Versuchungen haben ein ganz anderes Format. Da geht es nicht darum, um das Stück Schokolade, das ich esse, obwohl es eigentlich nicht mein Diätplan ist. Es geht um viel mehr, um viel tiefer geht es. Der Versucher, die Schlange im Buch Genesis, sie kommt einmal einher mit dem, was wir modern heutzutage mit diesem selten blöden Begriff Fake News bezeichnen können. Sie sät einmal Zweifel. Die Schlange sagt, hat Gott wirklich verboten, dass er von den Bäumen isst? Nein, das stimmt aber nicht. Fake News, verboten, ist nur ein Baum, nicht alle anderen. Aber so mit diesem ersten Zweifel schlängelt sich so das Misstrauen in das Denken der Menschen. Das Zweite ist, da legt der Versucher, da legt die Schlange direkt nach, weil ich möchte mich bei allen Schlangen der Welt entschuldigen, dass sie seit hier so einen schlechten Ruf haben. Aber im Bild ist es nur eine Schlange. Da sagt sie als Zweites, wenn ihr davon esst, dann könnt ihr etwas werden, dann könnt ihr etwas erreichen. Dann braucht ihr Gott nicht mehr, denn ihr seid selbst Gott, seid wie Gott. Die Schlange sagt also, auch das könnte man durchaus aktuell sagen, put yourself first, stell dich selbst an die erste Stelle. Denke mal an dich und wenn du dann Gott bist, dann kannst du dich deiner Machtfülle um alle anderen kümmern. Schau mal auf dich selbst. Und das Interessante ist, dass die Schlange hier betrügt, indem sie die Wahrheit sagt. Denn die Wahrheit ist, euch werden die Augen aufgehen. Natürlich erfüllt sich das in einer völlig anderen Weise. Aber hier, die Schlange betrügt mit einer Teilwahrheit. Ein bisschen was Wahres ist schon dran. Deswegen ist sie ja glaubwürdig. Deswegen kann man ihr trauen. Zumindest ein wenig. Euch werden die Augen aufgehen und das geschieht, wenn auch in einer ganz anderen Weise, als es sich der Mensch, Mann und Frau, im Paradies erwartet hätte. Was ist die Versuchung, von der hier die Rede ist? Es ist das sich einschleichende Misstrauen gegen Gott. In vielen Sprachen ist das Wort für Glaube gleichbedeutend mit dem Wort für Vertrauen. Und das Vertrauen in Gott, das Vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, das wird ausgehöhlt, das wird spröde, das wird ausgetrocknet, sodass der Mensch dieses Vertrauen verliert. Das sind im Wesentlichen auch die Versuchungen, die Jesus in der Wüste erlebt. Nicht mehr darauf zu vertrauen, auf das, was wir im Vater Unser beten, das nur wenige Kapitel nach dieser Versuchungserzählung uns dann in der Bergpredigt gegeben wird. Nein, schau selbst auf das Brot, werde selbst der, der das Brot gibt. Dann musst du nicht mehr bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Nein, du hast es ja selbst in der Hand. Du bist selbst wie Gott. Dann musst du nicht mehr bitten, dein Wille geschehe, sondern du kannst deinen eigenen Willen durchsetzen in der Macht, die dir gegeben ist, über alle Länder, über alle Reiche. Die Versuchung ist ein Leben ohne Gott, in dem ich Gott ersetze durch mich selbst, das eigene Ego. Put yourself first, sagt der Versucher Jesus. Setz dich selbst an die erste Stelle und nicht Gott, dem du vielleicht gar nicht vertrauen kannst. Das ist das Gift, das sich einschleicht durch den Versucher. Du musst nicht mehr sagen, dein Name werde geheiligt. Du kannst dich selbst anbeten lassen, wenn die Menschen nur so beeindruckt sind von dem, was du leistest, wie großartig du bist, wie viel du erreicht hast. Es gibt nur eine ganz kleine Bedingung. Gar nicht schwer. Du musst dich nur vor mir niederwerfen und mich anbeten, sagt der Versucher. Es wäre so leicht. Doch wäre damit, und das ist die Dramatik dieses Evangeliums, es wäre damit alles verloren, wenn ich Gott nicht mehr Gott sein lasse, wenn ich mich selbst als das Maß der Dinge sehe, wenn ich meine Seele verkaufe, das ist ja das Bild, das in allen Zeiten zu diesem Pakt mit dem Teufel gehört. Ich verkaufe meine Seele, ich höre auf, mich selbst zu sein. Ich verlasse mich nicht mehr auf Gott, der mich zu mir selbst führen will, sondern ich verlasse mich auf andere Kräfte. Jedes Jahr am ersten Fastensonntag wird uns diese dramatische Versuchungsgeschichte Jesu vor Augen geführt. Jedes Mal stellen wir uns auch die Frage, wie gehe ich mit Versuchungen um? Eine Antwort, ich habe es schon gesagt, ist, dass wir die Bitten des Vaterunsers hernehmen. Gott soll geheiligt werden. Dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber dann gibt es im Vaterunser einen Satz, der euch vielleicht genauso irritiert, wie mich immer wieder irritiert. Diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Moment mal. Wir wissen, der, der uns versucht, der, der uns einschneidet in unser Leben, das ist der als Problema schon Origenes, immerhin einer der alten Kirchen, Väter, Kirchenlehrer, hat versucht, diese Bitte im Vater Unser ein wenig umzuformulieren. Er schlägt vor, Gott, lass uns nicht in Versuchung fallen. Oder wenn wir in Versuchung sind, lass uns nicht allein. Eine andere Formulierung ist, führe uns in der Versuchung. All das heißt so viel wie, wenn wir in der Gefahr sind, das Vertrauen auf Gott zu verlieren, das ist diese Urversuchung, dann lass uns nicht fallen, lass uns nicht dieser Versuchung nachgeben, gib uns die Kraft dazu. Und trotzdem, dieser Satz, führt uns nicht in Versuchung, er steht quer. Er fordert heraus, er lässt mich unruhig bleiben. Und ich möchte diesen Satz heute vielleicht noch einmal ganz anders deuten. Im Alten Testament wird Gott manchmal als der um uns werbende Liebhaber gezeichnet. Der, der uns immer wieder umwirbt, der uns wie eine Braut, ein Bräutigam versucht, mit seiner Liebe an sich zu binden. Und dann würde ich sagen, Gott, sei du in meinem Leben der Einzige, der mich verführt, der mich in Versuchung bringt und dessen Versuchung ich auch nachgebe. Denn du bist der Einzige, von dem ich weiß, dass du mir immer Gutes willst. In einem, ihr kennt diese Satire-Videos, die sich in den letzten Wochen sehr verbreitet haben, rund um diesen Satz des amerikanischen Präsidenten, wo eben dann er sagt, man soll Amerika zuerst sehen, America first. Wir müssen uns da gar nicht so sehr überheben. Wir haben auch eine Partei, die seit Jahren sagt, wir müssen gleich zuerst das nur nebenbei. Aber da gibt es eine schöne Antwort der katholischen Vorarlberg, die in dem Satz endet, ist grammatikalisch nicht ganz korrekt. We understand that you put America first. Wir verstehen, dass du sagst, Amerika zuerst. But remember, everybody is first. Jeder ist der Erste. Und jetzt kommt der Satz, den wir Englischlehrer nicht verzeihen können. But remember, God is first. Gott ist der immer, der Erstere, der Allererste ist, könnte man es genauso grammatikalisch falsch sagen. Lassen wir uns von Gott verführen und nicht von den vielen anderen, die sich in unser Leben hineinschleichen können.